Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Das Yachting Festival in Cannes ist zur größten und wichtigsten In-Water-Messe in Europa geworden. Noch bis Sonntag läuft die Show an der Côte d'Azur. Mehr als 700 Segel- und Motorboote von 5 bis über 50 Meter Länge stehen in den beiden Häfen in Cannes, präsentiert von mehr als 600 internationalen Ausstellern. Mehr als 50.000 Besucher aus allen Teilen der Welt promenieren über die Croisette und gucken sich dieses Spektakel an. Mit dabei natürlich auch die Yacht mit Chefredakteur Martin Hager und Cheftester Michael Goth. Martin, wir beginnen mit dir. Ich bin gestern über dieses riesige Outdoor-Gelände gegangen und muss wirklich sagen, das trägt zu Recht den Namen Festival. Bist du genauso begeistert wie ich?
Hallo Tim, ich bin großer Fan des Cannes Yachting Festival. Es ist tatsächlich dieses Jahr meine 21. Messe hier unten an der Côte d'Azur, direkt an dieser Prachtmeile Croisette, die zwischen den beiden Häfen liegt, die diese Messe so besonders macht. Der eine Hafen, nämlich Cor Canto, ist für die Segeljacht und kleine Motorboote reserviert und im Vieux-Port, also im alten Hafen, unterhalb des alten Stadtkerns und des Forts, liegen die Superjachten, das ist der Superjachtsteg und liegen auch im Portkanto.
Ich bin mit einem alten Schulfreund über die Messe gegangen und der hat mir erzählt, er hat hier schon Roger Moore getroffen, auch Sylvester Stallone und andere Größen sollen hier übers Gelände wandeln. Ging dir das auch schon mal so?
Nee, solche Promis habe ich noch nicht getroffen. Das war eher oder ist eher immer so 2 Wochen später auf der Monaco Yacht Show. Da rennt schon eher Prominenz rum. Aber klar, macht Sinn. Die ganzen Hollywood-Stars und Blockbuster-Helden kennen natürlich auch Cannes von den Filmfestspielen, die ja genau im Palais de Festival stattfinden, wo jetzt auch am Vieux-Port sich die Messe
tummelt. Ja, Wahnsinn. Erzähl uns, was wir auf dieser Messe zu sehen kriegen. Lass uns doch mal mit den Luxusjachten anfangen, bevor gleich Michael Goth auf die erschwinglicheren Modelle zu sprechen kommt. Das Besondere hier ist natürlich, dass die Boote im Wasser liegen, im Gegensatz zur Boot in Düsseldorf. Hier kann man halt direkt auf die Boote gehen und schon mal so ein bisschen so ein Feeling kriegen, wie sich die Yachten überhaupt anfühlen.
Naja, es gibt noch mehr Unterschiede. Also ich meine, ich liebe die Boot Düsseldorf, einfach weil es unsere Heimmesse ist.
Absolut. Und weil es sehr viel mehr zu sehen gibt als nur Boote.
Genau, da kann man locker irgendwie 1,5, 2 Tage verbringen und ist trotzdem nicht gelangweilt. Aber das Tolle und weswegen ich auch jedes Jahr gerne nach Cannes oder nach Südfrankreich komme zu dieser Messe ist das Wetter, Nummer 1. Ja, das Essen, Nummer 2. Die Palmen, der Lifestyle, eine Bootshow zwischen Strand und Palmen und entlang der Prachtmeile ist einfach fantastisch. Und vor allen Dingen, wer hierher kommt, er kann, das ist der große Unterschied, also bei Seglern leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Aber bei den Motorjachten ist es so, du kannst tatsächlich hier die Schiffe testen. Also da habe ich die ganzen Neuheiten alle geklubbelt im Wasser liegen, kannst du von Schiff zu Schiff gehen. Du spürst schon, wie es sich anfühlt im Wasser. Und bei den Motorjachten meldest dich einfach an und die fahren dann mit potenziellen Kunden wirklich raus. Und das wäre natürlich für Segler auch voll. Aber der Port Canto ist ein bisschen enger vom Layout und hat 2 Fußgängerbrücken, die sich immer öffnen und schließen müssen. Deswegen ist das deutlich komplizierter.
Die großen Firmen wie Beneteau, Jeannot, aber auch Hanse, die bringen hier ihr gesamtes Portfolio mit nach Cannes und zeigen eine Weltpremiere nach der anderen. Im Wasser. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Gib uns mal einen Überblick, bitte.
Von jeder Größe ist was dabei und bei den größeren Yachten 60 Fuß gibt es zum Beispiel dieses Jahr von CNB die CNB 62, das ist noch nicht eine richtige Superjacht in dem Sinne, aber ist eben trotzdem mit 1,7 Millionen Euro doch reißt das ein erhebliches Loch in ein Portemonnaie. Aber genauso gibt es einfach große Katamarane. Die Balance 580 beispielsweise ist Einzelmodell, die ist sogar bei knapp 3 Millionen Euro. Und es gibt hier viel zu sehen. Lagoon bringt das größte Modell jemals, Flaggschiff, 82 Fuß. Und wer letztes Jahr hier war, der konnte die Fontainebleau 80 sehen. Und das sind schon unglaubliche Dimensionen und Schiffe. Wie schwimmende Ferienhäuser, aber segeln doch anständig und bieten ein unglaubliches Sehpotenzial auch. Und für Menschen wie dich und mich, wir sind beide irgendwie um die 1,90. Trotzdem, da hast du fast 2,50 Meter Deckenhöhen auf den Decks. Das ist beachtlich. Und was haben wir noch? Y-Ups, die einen Kreiswall bauen. die bringen ihre 80 Fuß mit, Y8 heißt das Modell. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nur auf die größeren eingehen soll, dann sind das eben, das ist so am Ende der Segelwandbreite, was hier zu sehen ist.
Wer kauft sowas? Sind das Privatleute oder dann doch eher Vercharterer oder wie läuft das?
Nee, die großen Yachten, das sind alles Privatleute, die sind zu groß für Charterunternehmen. Die Charterunternehmen konzentrieren sich üblicherweise auf Family Cruiser, 40 Fuß, 36 Fuß oder auch 45 Fuß bei den Katamaranen, 50 Fuß. Aber die sind eben vom Invest schon so groß und so teuer, dass die musst du echt häufig verschartern, dass du das wieder reinholst.
Siehst du einen großen Unterschied zwischen dem vergangenen Jahr und diesem Jahr?
Dieses Jahr gibt es deutlich mehr Weltpremieren, deutlich mehr, eine deutlich größere Modellvielfalt bei allen Herstellern und ein bisschen größere Spezialisierung. Wir sehen ein paar mehr nachhaltige Schiffe. Die Bahn R5 beispielsweise war letztes Jahr angekündigt. Das ist ja ein niederländischer Hersteller, der Schiffe baut aus recyceltem Atem. Ganz, genau, ganz tolles, genau. Konzept. Ja, sind auch nicht günstig, aber sind hervorragend verarbeitet.
Gibt es einen Trend in Richtung Nachhaltigkeit, Sustainability, dass wir nicht immer noch größere Plastikbomber über die Meere schippern lassen?
Ja, gibt es natürlich Unternehmen wie Wahn oder Wendeloo, die genau darauf setzen, die gucken, okay, was für Materialien setzen wir ein, wie bauen wir und wie können wir den ökologischen Fußabdruck am Ende auch im Bau so klein wie möglich halten. Jede große Marke hat ja viel investiert, um grüner und nachhaltiger zu bauen, aber am Ende landest du trotzdem dort, wo du bist. Also am Ende ist es Epoxidharz und es sind Sandwich-Bauweise und es ist viel Plastik. Aber die Schiffe halten 30, 40, 50 Jahre und mehrere Generationen an Seglern und Seglerfamilien können um die Welt segeln mit den Schiffen. Dazu sind sie gebaut, dazu sind sie ausgelegt und man sieht das immer noch. Also ich meine, wir haben ja regelmäßig in der Yacht einen Gebrauchtboot-Test. Da testen wir intensiv, wie die neuen Schiffe auch, die auf den Markt kommen, testen wir alte Schiffe, die zum Teil 1970, 72, 78, 80 gebaut wurden.
Genau.
Viele tausend Seemeilen gesegelt sind und wir bewerten die dann nach heutigen Gesichtspunkten, aber ganz, ganz viele von den Schiffen sind heute noch im Umlauf und einige von denen sind richtig toll und sind richtig beliebt und werden genutzt, um Blauwasserseelen vom Feinsten zu machen und die Welt zu segeln.
Wenn du hier nach Cannes kommst, gibt es irgendwas, worauf du dich ganz besonders freust?
Ich bin ein totaler Messemensch. Ich mag den Austausch mit der Branche. Ich habe jeden Tag bestimmt 10, 15 Meetings, entweder mit Werften oder Designern, schaue mir neue Modelle an, aber auch schlicht der Austausch mit den Werftchefs, wo geht die Reise hin, was machen wir die nächsten Jahre, was entwickeln wir, welche Projekte haben wir für das kommende Jahr schon im Köcher. Das wird alles hier auch vorgestellt und da natürlich das anzuschauen, worüber man schon geschrieben hat. Also welche Modelle liegen jetzt hier im Wasser, kann ich mir hier live angucken, über die wir in der Yacht schon bestimmt haben oder auch im Boot exklusiv.
Du hast erzählt, dass du zum 21. Mal hier bist. Dann ist das ja irgendwann sowas wie ein Klassentreffen, oder?
Absolut, das ist aber bei jeder Messe. Sei es Go Düsseldorf oder Monaco Yacht Show. Deswegen bin ich so gerne in der Branche, weil es sehr, sehr familiär ist und nach schon ein paar Jahren kennt man so viele Menschen. Und da sind wir ja im Segelumfeld, im maritimen Umfeld, wo alles sowieso etwas entspannter zugeht, unter Palmen und an der Sonne ohnehin. Deswegen, nein, es ist ein traumhaft schöner Ort, um sich auszutauschen.
Ist es für dich jetzt eine andere Erfahrung, wo du Chefredakteur der Yacht bist? Wirst du irgendwie anders wahrgenommen?
Ich habe mehr Termine, aber ehrlicherweise ist es das nicht. Ich war schon immer gerne auf Messen und schon immer waren die Messen intensiv und so, dass ich eigentlich über den Tag meist vergessen habe, was zu essen, weil ich von Meeting zu Meeting zu Meeting immer meinem Terminplan hinterhergerannt bin. Was aber nicht so stimmen ist, es ist wie so eine, das Schwimmen auf so einer Adrenalinwelle. Ja, und es ist auch alles irgendwie so spannend. Also ich bin einfach total leidenschaftlich, gerne beschäftige ich mich mit Schiffen und mit Booten und mit der Branche und auch mit den Leuten, die Schiffe bauen oder zeichnen und entwerfen.
Schön. Danke, Martin. Viel Spaß hier in Cannes. Und wir schwenken direkt um zu Michael Goth, der ist nämlich der Chef-Segeltester bei der Yacht. Michael, was gibt's Neues in Cannes?
Ja, ganz vieles. Wir freuen uns. Und zwar, ich starte jetzt einfach mal bei den Einrumpfbooten. Da wollte ich anfangen bei Beneteau, weil die kommen gleich mit Neuheiten im Doppelpack. Die haben zwei neue Boote entwickelt. Das ist die Oceanis 47 und die Oceanis 52, die sich hier jetzt als Weltpremiere zeigen. Das ist natürlich super spannend. Das sind gute Größen. Wobei die 52 eine komplette Neuentwicklung ist. Das ist jetzt auch mit einem neuen Designer. Da ist Biscontini Yacht Design ist da am Werk. Und die 47 ist im Prinzip ein Upgrade oder eine Aufarbeitung der 46.1, was ein sehr erfolgreiches Modell von Beneteau gewesen ist.
Könnten wir sagen, es ist quasi ein Facelift oder gar nicht so viel Neues?
Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur Facelift. Tatsächlich haben sie wirklich viel an diesem neuen Modell gearbeitet. Es sind auch andere Rumpformen. Die haben die Formen, die Bauformen ein bisschen abgeändert, auch vom Rumpf her und viel innen auch gearbeitet.
Mhm.
Und die 52 ist jetzt eine komplette Neuentwicklung.
Wenn du sagst, eine komplette Neuentwicklung, weil Boote kann man ja nun mal nicht neu entwickeln, was kann man denn so Neues entwickeln, dass es dich, alten Hasen, noch so begeistert?
Ja, das ist natürlich, das sind gerade in diesem Fahrtensegment, Tourensegment, sind die Unterschiede ja nicht so groß. Und deswegen es ist natürlich gerade, das macht's ja interessant, dass eben die Arbeit im Detail, wo die Werfen da sehr viel Arbeit reinstecken, das ist besonders spannend. Was sie da machen, das sind ja Arbeiten in Zentimeter- und Millimeterbereich, um da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Neue Ideen, frisches Design, neue Ideen, was sie fürs Interior umsetzen wollen. Das ist alles sehr, sehr interessant.
Michael, was hast du noch im Köcher an Neuigkeiten hier aus Cannes?
Dufour Yachts kommt auch mit einer doppelten Premiere. Das sind, zum einen ist das die Dufour 48. Die ist schon ein bisschen älter, die ist im Frühjahr rausgekommen. Die haben wir auch schon im Test gehabt bei uns in der Yacht.
Mhm.
Und sie zeigen die 54, Dufour 54, was ein Boot ist, was noch ein bisschen größer ist. Das ist im Prinzip dasselbe Konzept. Auch hier maximales Volumen umgesetzt im Boot und eben auch ein anderes Cockpit-Design, auch ganz neu. Das ist ein neues Arrangement, habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nicht viel gesehen
mit diesem
Boot. Das wird jetzt wirklich das erste Mal zu sehen sein. Dann haben wir auch von Frankreich, Jeannot. Und die bringen eine neue 415. Dieses Boot hatten wir jetzt gerade im Test. Das ist in der aktuellen Yacht, kann man den Test nachlesen. Sehr spannendes Boot. Als Nachfolgerin von der 410, was ein äußerst erfolgreiches Modell gewesen ist.
Was genau begeistert dich denn an dem Boot besonders?
Da haben sie auch viel gemacht. Von außen würde man sagen, oh, das ist ja dasselbe Boot, weil da wurde gar nicht so viel geändert. Aber die haben das ganze Interior, haben die über Bord geworfen und ganz neues Interior gebaut. Auch sehr interessant, weil sie ganz anders umgegangen sind mit dem zur Verfügung stehenden Platz. Die haben da argumentiert, dass bei der 410 war zwar ein sehr attraktives Layout, aber da haben sie ganz viele einzelne Module eingebaut, was dann schlussendlich auch wieder teuer war in der Produktion. Deswegen haben sie jetzt bei diesem neuen Modell 415 sogar die Preise senken können. Das ist offenbar eine neue Ansage von der Gruppe Beneteau, dass sie die Preise auch jetzt mittelfristig wieder ein bisschen zurücknehmen wollen und versuchen wollen, hier Geld einzusparen mit neuen Produktionsschemen. In der Yacht ist der umfangreiche Test gewesen und eben auch online. Da kann man sich auch die komplette Preisauflistung kann man sich da nochmal nachvollziehen.
Genau, der Grundpreis abwerft 260.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Die Boote sind natürlich jetzt teuer geworden, speziell jetzt in diesen Zeiten, schwierigen Zeiten nach der Corona Pandemie sind ja die Preise förmlich explodiert. Die Kurve meines Erachtens flacht sich gerade so ein bisschen ab und Beneteau macht jetzt eben auch den Schritt offenbar, dass sie die Preise etwas zurücknehmen wollen. Das ist jetzt bei dieser Jeannot 415 Sun Odyssee erstmals auch richtig umgesetzt. Also da haben sie jetzt eine neue Preisstrategie rausgehauen und das muss man sich auch mal ansehen.
Komm, wir segeln gleich weiter zum nächsten Boot, das du uns vorstellen möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich habe mir aufgeschrieben, die Nautor, die Swan 51 von Nautor. Das ist jetzt das kleinste Boot aus der Nautor-Wurf. Die haben die 48 MK2, haben sie ersetzt und machen jetzt diese 51. Wir hatten vor 3 Jahren, hatten wir die 55 getestet bei uns im Heft. Und das ist jetzt im Prinzip dasselbe Konzept, das ähnliches Konzept. Ein bisschen gekürzt, ein bisschen eingekürzt.
Und einen hast du noch.
Die Saphir SL46, wer nach Cannes fährt, muss sich das ansehen, wer sie noch nicht gesehen hat, weil die ist ja schon in Düsseldorf gestanden auf der Messe als Weltpremiere. Das muss man sich auch angeguckt haben. Auch dieses Boot hatten wir natürlich schon umfangreich im Test, sowohl im Heft als auch online. Dasselbe gilt für die Vauquier 55. Es ist ein super spannendes Boot, wie ich finde. Ich hatte die Gelegenheit, dieses Boot im Frühjahr zu segeln. Den Test haben wir ebenfalls schon gebracht. Super spannendes Konzept, ganz ein anderes Denken, ganz neue Ansätze, wie man eben dieses Fahrtenkonzept umsetzen kann. Super spannend und dieses Boot hat mir speziell gut gefallen.
Ja, super.
Auf jeden Fall. Und wir haben noch die beiden Einrumpfbooten, auch spannend, die XR41. Die hat ja gerade so ein bisschen abgeräumt, die ganzen Erwartungen, die sie da in dieses Boot gesetzt haben, in Sachen Performance und in Leistungsfähigkeit. Hat sie ja voll erfüllt, ist ORC-Weltmeister geworden. Jetzt vor wenigen Wochen in Estland war die Weltmeisterschaft. Also das war schon richtig cool.
Wir kommen jetzt zu den Meerrumpfbooten und fangen mit den Trimaranen an. Michael, ich gebe zu, dass ich noch nie auf einem Trimaran gesegelt bin. Machen diese Boote Sinn?
Absolut, insbesondere bei diesen großen Trimaran, wo es eben auch mittlerweile möglich ist, selbst im größeren Format die Rümpfe einzuschwenken. Das haben sie gut hingekriegt. Da ist bei Trimaranen generell halt die Breite ein großes Problem. Wo binde ich das Boot da, hin im Hafen? Da habe ich ja keinen Platz für. Und mit diesen Mechanismen, wo man eben die Rümpfe nahe an den, die doppelten Rümpfe außen nahe an den Hauptrumpf heranziehen kann, ist das einfacher. Mhm. Tatsächlich gibt es nur ein Trimaran, der jetzt als Neuheit vorgestellt wird, das ist der Dragonfly 36. Auch dieses Boot hatten wir schon in Düsseldorf gesehen. Mhm. Mein Kollege Hauke Schmidt war da drauf und war begeistert davon, wie das abgezogen ist. Also ein Boot mit einem ungeheuer hohen Leistungspotenzial. Richtig schnell, richtig viel Spaß, richtig viel Segelfreude und gut umgesetzt in einer guten Größe.
Dann schwenken wir jetzt ein zu den Katamaranen. Und hier tut sich wie immer auch eine ganze Menge auf dem Markt.
Genau. Und da haben wir jetzt erst vor wenigen Tagen eine E-Mail gekriegt von Leopard Katamarans. Die wollten erst ursprünglich ein neues Boot vorstellen, haben da ganz geheimnisvoll getan. Und ja, wir haben zwar eine neue, die 46, das ist ebenfalls ein neues Boot, aber wir stellen auch nochmal ein neues Projekt vor. Mhm. Und vor wenigen Tagen kam jetzt die E-Mail da rein, sie haben dieses Boot fertig gebaut und das ist der Leopard 52, eine Nummer größer. Auch da darf man gespannt sein. Ja. Dann haben wir auch spannend, Bali hat ein 5,2 gebaut. Die hatten letztes Jahr dieses große Boot 5,8. Das war sehr gut besucht, da haben sich viele Leute dafür interessiert. Das war das Flaggschiff von denen. Offenbar haben dann auch viele Leute gesagt, ja, schön, aber ein bisschen groß. Und deswegen haben sie jetzt wohl diesen 5,2 gemacht, den sie jetzt auch schon fertig gebaut haben und hier auf der Messe jetzt als Premiere vorstellen.
Interessant.
Fontaine Pajot bringt ebenfalls zwei Boote. Da bringen sie den neuen 44 und aber auch den neuen 41, der im Frühjahr vorgestellt worden ist. Den hatten wir auch schon im Test. Mhm. 44 ist im Prinzip auch dasselbe Konzept, ein bisschen größer und noch mehr Varianz beim Innenausbau.
Mhm.
Dann haben wir auch sehr spannend, ist nicht ganz neu, den Lagoon 38. Der Lagoon hatte ja für Jahre haben sie diesen Lagoon 380 im Programm gehabt und hatten den nie ersetzt, weil der ist so gut gelaufen. Dieses kleinste Boot von denen, unter 40 Fuß, ist eine spannende Größe, knapp unter 12 Meter oder an die 12 Meter ran. Das ist so das Limit, wo das traditionelle oder das konventionelle Katamaran-Konzept überhaupt noch Sinn macht. Und jetzt haben sie ein neues Boot gebaut, 38, soll jetzt diesen 380, ich sage mal despektierlich, endlich mal ersetzen. Die Leute von Lagoon haben letztes Jahr hier den 42 vorgestellt, auch sehr, sehr spannend, weil die Eignerkabinen erstmals ganz in die Bugkabine versetzt worden. Nicht Achtern, wie das immer so der Fall war, sondern in den Bug, weil die Rümpfe mittlerweile so voluminös geworden sind, dass man das eben machen kann. Und das ist beim 38 eben genauso. Also ich bin gespannt, ob das wirklich auch funktioniert.
Interessant, ja.
Dann haben wir noch, das muss ich, also diejenigen, die die Gelegenheit haben, nach Cannes zu kommen, müssen sich den Tortue 147 ansehen. Das ist im Moment noch ein absolutes Einzelstück. Das ist Aluminium gebaut in Tunesien von einem Franzosen.
Spannend.
der das aber auch in Serie auflegen will, in kleiner Serie. Und man muss es einfach gesehen haben. Das Boot jetzt hier zu beschreiben, hier in diesem Podcast, wäre einfach zu viel, weil es ist so anders. Das ist in allen Bereichen komplett anders gebaut. Ein tolles Interior mit ganz viel Licht und ganz viel Holz. Und man muss es einfach angesehen haben.
Ja, und das scheint ja mal eine neue Idee zu sein, mal nicht GFK
zu
bauen, was ja nun wirklich problematisch ist für die Umwelt auf Dauer, muss man ja klar sagen. Man kann ja auch mittlerweile Alu sogar recyceln und daraus ein Boot bauen.
Genau, und das führt mich jetzt auch zum nächsten Boot, was hier als Neuheit gezeigt wird, auch zum Van R5. Der ist auch aus Holland und der ist genau so gebaut mit recyceltem Aluminium. Das ist
super.
Post-Consumer Scrap nennt sich das auf Englisch. Das sind im Prinzip recycelte Aluteile. Das sind Fensterrahmen, das sind Nummernschilder von Autos.
Cola-Dosen?
Nein, das geht wohl nicht. Das okay. ist das geht da wohl nicht. Aber es sind andere Sachen, die sie da dann wieder einschmelzen und veredeln, dass sie diesen seewasserbeständigen Alu-Standard 5083 heißt der, dass sie den hinkriegen. Dann werden daraus wieder Boote gebaut. Ich habe das Boot bereits gesegelt im Frühjahr jetzt auch in Hollerach. Das ist ein super, super cooles Konzept. Und das auf jeden Fall muss man sich auch ansehen.
Zum Schluss noch was Persönliches. Wenn wir schon mal face-to-face podcasten und noch dazu beide in Cannes sind, was bedeutet das Cannes Yachting Festival für dich persönlich?
Die Messe in Cannes hat sich natürlich in den letzten Jahren stark nach oben entwickelt. Ich war die letzten paar Mal natürlich auch hier, aber vor 10 Jahren haben wir noch nicht so sehr den Cannes im Fokus gehabt. Dann waren wir vielleicht eher mal in Genua oder so. Und die Cannes-Messe hat sich ja in den letzten Jahren ungeheuerlich entwickelt, dieses In-Water-Thema. Ich komme gern hierher, weil ich mag es auch, ganz ehrlich, um die neuen Boote auch in Wasser zu
bringen. Absolut. Genau.
Das ist halt der große Vorteil. Man kommt auf den Steg, man sieht das Boot da,
ja.
Man ist eben auch auf dieser Ebene vom Wasser und kann sich die Boote etwas genauer ansehen und ist ein anderes Gefühl.
Man kann natürlich auch einfach auf beide Messen gehen. In Düsseldorf hat man irgendwie gefühlt mehr Zeit, um sich die Boote und vor allem alles rund ums Boot anzuschauen. Und hier ist man auf den Booten, auf dem Wasser. Das ist schon besonders.
Absolut, ja. Ich freue mich sehr, jedenfalls. Ja.
Michael, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und für euch, fast alles, was wir hier besprochen haben, findet ihr in der Yacht. In gedruckter Form oder natürlich auch digital. Und wenn ihr euch die Boote hier nicht leisten könnt, träumen ist immer erlaubt. Und träumen ist zumindest für mich eine noch größere Freude als die Vorfreude. Zum Beispiel auf den nächsten Podcast.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.